Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 493.
Deutschlandfunk. Uhr 8:30, die Nachrichten. Binnen 24 Stunden wurden 42.727 Neuinfektionen registriert. Es gab 75 weitere Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus. In den Niederlanden ist es die zweite Nacht in Folge bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik zu Krawallen gekommen. In Den Haag schleuderten mehrere hundert Randalierer Steine und andere Gegenstände auf die Polizei und setzten Fahrräder in Brand. 5 Polizisten wurden verletzt. Das waren die Nachrichten.
Hören Sie nun am Sonntagmorgen eine Sendung der katholischen Kirche mit dem Titel »Lebenssatt oder lebensmüde? Vom Wunsch sterben zu wollen« von Angelika Deiker.
Den Wunsch, sterben zu wollen, kennen Menschen als vorübergehende Stimmung oder als lang anhaltende Verzweiflung, die vielleicht sogar zum Suizid führt. Es gibt vieles, was uns lebensmüde macht und die Kraft zum Leben raubt.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
Die politische Umsetzung dieses weitreichenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 ist noch offen. Im Detail sind viele Fragen ungeklärt. Wer darf das tödliche Medikament erhalten? Und wer wird es verabreichen? Wer ist überhaupt in der Lage, einen frei verantwortlichen, wohlüberlegten Suizidwunsch zu äußern? Sind Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht immer der eigenen inneren Ambivalenz ausgeliefert? Und wird einem Menschen in schwerer Depression mit einem leicht zugänglichen Suizidangebot nicht die Chance genommen, seine Verzweiflung als eine vorübergehende zu erfahren? Durch das Urteil des Verfassungsgerichts könnte in Deutschland eine so weitgehende Praxis ermöglicht werden, wie in keinem der Länder, in denen aktive Sterbehilfe und assistierter Suizid bereits erlaubt sind. Wäre das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen das allein bestimmende Kriterium, würde sich Deutschland an die Spitze der Sterbehilfebewegung setzen. Die große politische und gesellschaftliche Diskussion über dieses Urteil steht noch aus. Bereits deutlich positioniert haben sich die Kirchen. Für die katholische Kirche ist das Leben der Verfügung des Menschen entzogen, vom Anfang bis zum Ende. Deshalb lehnt sie alle Formen der aktiven Sterbehilfe und der Beihilfe zur Selbsttötung ab. Betont jedoch, dass der Tod eines Menschen nicht künstlich hinausgezögert werden soll und plädiert für den Ausbau der Hospizarbeit und Palliativversorgung. In der evangelischen Kirche ist dagegen eine kontroverse Auseinandersetzung in Gang gekommen. Stimmen melden sich, dass Suizidwillige in kirchlichen Einrichtungen ein sicherer Rahmen geboten werden soll, damit diese auf professionelle und nicht qualvolle Weise ihren Suizidwunsch erfüllen können. Von einer pointierten Gegenposition wird jedoch die Möglichkeit des assistierten Suizids in diakonischen Einrichtungen kategorisch abgelehnt. Dieser müsse absolute Ausnahme in individuellen Grenzsituationen bleiben. Der Wunsch nach assistiertem Suizid trägt ein ethisches Dilemma in sich, das durch das Urteil des Verfassungsgerichts verschärft ans Tageslicht kam, aber nicht gelöst wurde. Der Wunsch nach Autonomie ist berechtigt, aber in seinem Absolutheitsanspruch reibt er sich an anderen ethischen Werten, wie zum Beispiel Solidarität, Verantwortung, Mitgefühl, Vertrauen und findet möglicherweise Grenzen an der Autonomie anderer. Den Wunsch zu sterben haben viele Menschen. Er kann die Frucht eines guten und erfüllten Lebens sein. Es gibt Menschen, die lebenssatt und erfüllt sterben können. Und es gibt die, die in akuter Krise oder über längere Zeit lebensmüde sind und ihr Leben beenden wollen. Behandlungsabbruch ist bei nicht zielführenden Behandlungen möglich und gängige Praxis. Und aus der palliativen Arbeit wissen wir, dass Menschen mit schlimmen Symptomen im Sterben gut begleitet werden können und dass so auch Angehörige ihren Trauerweg gehen können. In einem guten palliativen Kontext verändern sich Autonomiewünsche. Es ist auch möglich, dass sterbende Menschen sich dann gerne anvertrauen und froh sind, aus allen Ansprüchen der Selbstverwirklichung heraustreten zu dürfen. Bereits jetzt gibt es in den Heimen und Hospizen eine vermehrte Nachfrage nach assistiertem Suizid, obwohl es das Gesetz noch gar nicht gibt und wir uns gerade in einem weithin rechtsfreien Raum bewegen. Viele glauben jetzt schon, sie hätten einen Anspruch auf assistierten Suizid. Für alte Menschen ist das auch deshalb eine Frage, wenn sie den Angehörigen nicht zur Last fallen wollen. Das Leben ist uns geschenkt, als Gnade und als Auftrag. Und der Wunsch, nicht sterben zu wollen, der Wunsch zu leben, ist meistens stärker. In guten Tagen können wir das Leben als ein großes Geschenk erfahren, das wir behutsam in Händen halten dürfen. Die Hospiz- und Palliativbewegung ringt mit jedem einzelnen Menschen um sein Leben. Und sie kennt barmherzige Wege für den, der keine Kraft mehr hat zu leben und weiß, auch ihm gut beizustehen.
Die redaktionelle Verantwortung hatte der Hörfunkbeauftragte der katholischen Kirche, Martin Korten.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und hier kommt es, wie wir richtig streiten. Neues aus der Konfliktforschung von Susanne Billig und Petra Geist.
42% der Paare streiten sich ein- bis zweimal im Monat, 11% mehrmals die Woche und 5% sogar mehrmals täglich. 29% streiten nicht, sondern schweigen sich an.
Liebe macht eben verletzlich und diese Verletzlichkeit spielt einfach eine ganz große Rolle.
Ragnar Beer, der Psychologe, betreibt eine Online-Beratungsstelle für Paartherapie, die an das Psychologische Institut der Universität Göttingen angegliedert ist.
Das ist also nochmal was anderes, als wenn jemand zum Beispiel bei der Arbeit besonders gut mit Problemen umgehen kann. Und das ist auch was ich als Therapeut regelmäßig von den teilnehmenden Paaren und Partnern berichtet kriege, dass sie sagen, oh Mann, bei der Arbeit geht das so gut, aber zu Hause schaffe ich es nicht.
Dazu kommen zwei dominante Emotionen, Angst und Wut.
Therapeuten drücken das oft so aus, dass die Wut die Angst schützt, dass also die Wut sozusagen über die Angst drüber gelegt wird, um nicht so verletzlich zu sein. Und man geht eben in einen aggressiven Modus, in einen Angriffsmodus, um einfach sich selbst davor zu schützen vor einem Verlust oder vor einem drohenden Verlust, der mit Angst verbunden ist.
Der typische Tunnelblick entsteht. Immer enger fokussieren sich die Streitenden auf die Ursache ihrer Empörung und je weniger sie wahrnehmen, was es sonst noch wahrzunehmen gäbe, umso aufgebrachter werden sie.
Wenn ich in einem Streit bin und ich kriege diesen Tunnelblick, dann ist da von Angst keine Spur. Dann bin ich wirklich, wirklich, wirklich sauer.
Bei mir ist es eher so, dass mein Wütendsein sich dann entzündet, wenn ich wahnsinnig empört bin, dass ein berechtigtes Interesse von mir, ein berechtigter Punkt von mir einfach jetzt hier mal übersehen wird. Oder dass ich einfach so nachlässig behandelt werde. Wut kommt aus Empörung.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch eher so, dass ich das als absolute Frechheit empfinde.
Streitanlässe im Nahfeld gibt es zuhauf. Kinder räumen ihr Zimmer nicht auf, putzen sich nicht die Zähne, kommen zu spät nach Hause, kümmern sich nicht um ihre Hausaufgaben. Eltern streiten darüber, wer den Kindern wann wie viel Betreuung zukommen lässt und ob und wie kindliche Unbotmäßigkeiten geahndet werden sollten. Paare streiten über Schwiegereltern, Alkohol- und Internetkonsum, exzessive Arbeitszeiten, zu viel, zu wenig, falschen Sex, Untreue, Haushalt, Geld. Meist nur der Anlass, sagt Paartherapeut Ragnar Beer. Menschen in Partnerschaften kommen mit dem Gesprächsverhalten ihres Gegenübers nicht klar, fühlen sich übermäßig kritisiert. Es fehlt ihnen an Lebendigkeit, Zärtlichkeit und Zeit füreinander in der Beziehung. Typisch Mann, typisch Frau konnte der Forscher nicht beobachten.
Würde ich sagen, die Unterschiede sind gar nicht so groß, wie man nach dem allgemeinen Klischee erwarten würde. Tatsächlich versuchen beide Geschlechter vor allem Probleme zu lösen, indem sie konkrete Lösungsvorschläge machen. Und beide Geschlechter bemühen sich leider deutlich weniger darum, die Gefühle des anderen nachzuvollziehen, was sich ja aber viele vom anderen wünschen würden.
Dennoch schleicht sich oft eine Rollenverteilung ein, unabhängig vom Geschlecht.
Was schon oft auch als schädlich für die Partnerschaft eben identifiziert wurde, dass einer den anderen sozusagen sogar verfolgt mit Problemgesprächen, während der andere dann eben abhaut.
Angela Miklay bekleidete 22 Jahre lang die einzige deutsche Professur für Friedenserziehung, Konfliktbearbeitung und Mediation an der Fachhochschule Potsdam. In ihrer Arbeit orientiert sie sich an dem Konfliktforscher Friedrich Glasel, der 1980 ein viel beachtetes Stufenmodell der Konflikteskalation vorlegte. Sie weiß, Streit, der über alle Stufen eskaliert, ist in dieser Welt traurige Tagesordnung, in kriegerischen Auseinandersetzungen, vor Gericht und in Scheidungskriegen, die diese Bezeichnung nicht zufällig tragen.
Die allerletzte Stufe ist eben, dass ich einen eigenen Verlust durchaus riskiere, wenn ich sicher gehe, die andere Seite hat einen viel größeren Verlust. Also im familiären Bereich sind das Familienselbstmorde, wo eben meistens der Vater Frau Kinder umbringt, sich dann auch selber umbringt. Und das ist die totale Umkehrung aller Werte, die normalerweise Menschen gut und heilig sind.
Die Psychologin Katharina Smutny hat eine Praxis in Wien. In jeder achten Beratung sitzt ihr ein Freundschaftspaar gegenüber.
Single sein ist immer mehr zum Lifestyle, zum Trend geworden. Viele haben eben nicht mehr das Ziel, zu heiraten, Kinder zu kriegen. Und da sollte es eben auch eine soziale Unterstützung geben. Also hier ersetzen dann die Freunde die Partnerschaft immer mehr.
Freundinnen und Freunde spenden Zeit, Zuhören, Wertschätzung, Rückenstärkung. Während es in Partnerschaften bei Meinungsverschiedenheiten schneller mal knallt, drücken sich Menschen in Freundschaften gerne um die offene Aussprache. Problemleugnung durch Schweigen. Doch das funktioniert weder in Freundschaften noch in Liebesbeziehungen.
Kommunikation ist ja nicht nur rein verbal, sondern es spielt ja sehr viel nonverbal mit. Und wenn es jetzt in mir brodelt und ich möchte es nicht aussprechen, dann wird sich das irgendwie äußern in der Gestik, in der Mimik, in dem Verhalten, das ich setze. Und früher oder später wird das der andere auch spüren. Und das ist eben auch ein Einstieg zum Streit, der aber vielleicht ein bisschen schleichender ist, als wenn man gleich konfrontiert, verbal.
Für Ragnar Beer ist jeder Streit, auch ein verletzender, zunächst einmal der Versuch, eine Lösung zu finden.
Was mir immer wieder ganz wichtig ist, dass die meisten beim Streiten tatsächlich die besten Absichten haben und nur nicht wissen, wie sie sie besser umsetzen können. Das im Hinterkopf zu haben, kann unheimlich erleichternd sein. Je länger Paare zusammen sind, desto wichtiger ist es, dass sie sich immer wieder miteinander unterhalten und immer wieder auch sagen, was ihnen wichtig ist, was in ihnen vorgeht, was sie gerade interessiert, was sie gerade beschäftigt, damit der andere dann eben auch auf dem aktuellen Stand ist, was den anderen gerade beschäftigt und was dann vielleicht wichtig wäre.
Hohn, Spott, Verachtung gehören nicht zum guten Streit. Es gelte, betont Angela Miklay, ein wichtiges Grundprinzip anzuerkennen.
Tat und Täter zu trennen. Also, sie tun irgendwas abgrundtief Schlimmes. Jetzt kann ich sie verunglimpfen samt Tat. Oder ich kann sagen, Frau Müller, Herr Müller, wie können Sie so etwas Grauenhaftes tun? Das heißt, ich lasse da einen Unterschied zwischen Ihnen als Person und der Tat.
Die forschende Psychologin Christine Finn.
Ja, Streiten an sich ist ja auch nicht schlimm. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass eben Paare, die an sich zufrieden sind, die also eine glückliche Beziehung führen und sich dennoch streiten, dass sie sich nach so einem Streit sogar auch näher fühlen zueinander. Also das kann auch für die Beziehung positiv sein, wenn man eben merkt, wir streiten uns zwar, aber wir schaffen es eben auch, unsere Konflikte zu lösen.
Es geht um Substanz. Auch bei Entschuldigungen, die vielen Menschen nach einer Ungerechtigkeit sehr wichtig sind. Psychisch entlastend wirkt nicht die Floskel, sondern der Akt der Empathie. Das sichere Gefühl, dass die oder der andere sich gerade tatsächlich die Mühe macht, sich in mich hineinzuversetzen und meine Perspektive nachzuvollziehen. Wie aber lässt sich damit umgehen, wenn die Partnerin, der Partner ein unerträgliches Verhalten keinesfalls ändern möchte? Resignative Reife, es einfach so akzeptieren, kann eine Lösung sein. Menschen in langfristig stabilen Partnerschaften zeigen sich in Studien tatsächlich eher bereit, fruchtlose Auseinandersetzungen und Erziehungsversuche sein zu lassen. Bei Streitthemen von übergeordneter Bedeutung, vielleicht dauerhafte Untreue, vielleicht Lügen, vielleicht massives Desinteresse, Verachtung oder häusliche Gewalt, kann es die persönliche Grenze überschreiten, auf die eigenen Ansprüche zu verzichten. Dann kann eine Trennung zur großen Erleichterung werden. Ist die Beziehung gescheitert? Christine Finn hält von diesem Ausdruck nichts.
Es gibt ja auch ganz viele Paare, die zusammen eben Kinder bekommen oder große Reisen machen oder ein Haus bauen, also die einfach sehr viele wertvolle Erfahrungen zusammen sammeln, die einen natürlich auch für das Leben prägen. Und von denen man natürlich auch weiter profitiert, auch wenn diese Beziehung dann nicht mehr fortbesteht. Und deswegen denke ich, dass eben eine lebenslange Beziehung jetzt nicht das einzige Erfolgskriterium sein sollte.
Gelingende Kommunikation braucht aufrichtige Wertschätzung. Wenn Streitende ihren Verstand und ihre Herzen wieder füreinander öffnen können, ist ein wichtiges Ziel erreicht.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Bei den Unwettern mit Starkregen im Westen Deutschlands sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Zuletzt wurde im überfluteten Keller eines Hauses im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen ein lebloses Ehepaar entdeckt. Rettungskräfte konnten den beiden 74 und 78 Jahre alten Bewohnern des Hauses nicht mehr helfen. Die beiden verstarben vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Damit stieg die Zahl der bislang bestätigten Todesopfer in Nordrhein-Westfalen auf 26. Im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz kamen mindestens 19 Menschen ums Leben. In der Ortschaft Schuld waren mehrere Häuser eingestürzt. Zahlreiche Personen werden noch vermisst.
SWR 2 Wissen.
Am 7. Juni 2014 bricht der rumänische Erntehelfer Pierre Roubé auf einer Wiese im Breisgau Hochschwarzwald bewusstlos zusammen und wacht nie wieder auf. Er stirbt nach tagelangem Koma an einem Multiorganversagen als Folge übermäßiger Hitzeeinwirkung im Uniklinikum Freiburg. Der Prozessbeginn gegen den Arbeitgeber, einen Winzer und Landwirt, schleppt sich bis 2018. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen eine Zahlung von 6.000 Euro an die Witwe und 2.000 Euro an die Staatskasse aus Mangel an Beweisen eingestellt. Der Landwirt entgeht zu einer Vorstrafe. Doch Fragen bleiben. Wie ist es möglich, dass mitten in Deutschland Ausbeutung Züge annimmt, die in den Tod führen?
Arbeitsmigration und Menschenhandel von Jennifer Stange.
Im Akkord und ohne technische Hilfsmittel hatte Pierre Droubet zusammen mit seinem Schwager für 6 Euro die Stunde Heuballen bis auf eine Höhe von 7 Lagen auf Anhänger gestapelt. Insgesamt 800 bis 900 Stück mit einem Einzelgewicht von etwa 20 Kilogramm. Morgens hatten die beiden Erntehelfer aus Rumänien bereits im Weinberg gearbeitet. Im Strafbefehl gegen den Winzer heißt es:
Da P. kein Deutsch sprach, teilte ihnen C. mehrfach mit, dass P. wegen der Hitze übel und schwindelig sei und er nicht mehr arbeiten könne. Sie veranlassten die beiden Erntehelfer gleichwohl in energischer und aufgebrachter Weise zur Fortsetzung der Arbeit. Aus Angst, die erst am Vortag begonnene Arbeit zu verlieren, arbeitete P. trotz seiner Beschwerden weiter.
An diesem Nachmittag im Juni klettern die Temperaturen laut deutschem Wetterdienst auf konstant 31 Grad. Bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 30% ist es nahezu windstill. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Landwirt vor, witterungsbedingte Gesundheitsgefahren nicht berücksichtigt, nicht ausreichend Flüssigkeit bereitgestellt und trotz Bitten keine Pausen gewährt zu haben.
Gegen 18.30 Uhr unterbrach P. seine Arbeit. Als er plötzlich am ganzen Körper anfing zu zittern, setzte er sich auf einen Heuballen. Sie forderten ihn auch zu diesem Zeitpunkt noch auf, seine Arbeit fortzusetzen. Gegen 18.45 Uhr brach er bewusstlos zusammen.
Sklaverei ist weltweit verboten. Doch die Gegenwart lehrt: Die rechtliche bedeutet nicht unmittelbar die faktische Abschaffung von Sklaverei und sklavereiähnlichen Verhältnissen. Die Vereinten Nationen sagen, dass es alte und moderne Sklavereien bis heute überall auf der Welt gibt. Die Ursachen sind vielfältig: wirtschaftliche Ausbeutung bei einvernehmlicher Unterbezahlung, Kontrolle durch Gewalt, Hilflosigkeit, Mangel an Alternativen, Schulden, soziale Marginalisierung der Betroffenen und die Macht der Profiteure zu täuschen und Arbeitsbedingungen jenseits legaler Verträge durchzusetzen. Nach Schätzungen der ILO, der International Labour Organization unter dem Dach der UNO in Genf, leben und arbeiten 2016 weltweit rund 40 Millionen Menschen in moderner Sklaverei und sklavereiähnlichen Verhältnissen. Tendenz steigend. Über die Hälfte der Betroffenen sind Frauen, etwa ein Viertel Kinder. Wann wird der ökonomische Druck so hoch, dass Menschen sich gezwungen sehen, schlechte Arbeitsbedingungen und mickrige Gehälter zu akzeptieren? Anders gefragt: Was hat Pierre Droubet im Jahr 2014 davon abgehalten, seinen Job als Erntehelfer im Schwarzwald hinzuschmeißen und zu gehen? Die Behörden zu informieren. Ökonomischer Druck, Hilflosigkeit und soziale Marginalisierung können gewaltsame Kontrolle überflüssig machen. Menschen wie Pierre Droubet sehen wir bestenfalls von Weitem im Vorbeifahren aus dem Zug- oder Autofenster, wenn sie Spargel stechen oder Erdbeeren ernten. Sie kommen aus Osteuropa. Viel mehr weiß man eigentlich nicht.
Ich möchte nochmal betonen, Deutschland ist ein Land mit sehr hohen sozialen Standards und Arbeitsschutzstandards.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bei einer Pressekonferenz im Mai 2020 in Berlin.
Und da machen wir keinen Unterschied, wo jemand herkommt.
SWR 2 Nachrichten.
Um 15 Uhr. Immer mehr deutsche Katholiken kritisieren ihre eigene Kirche. Das ist das Ergebnis einer Studie der Deutschen Bischofskonferenz, die heute vorgestellt wurde.
2/3 der deutschen Katholiken stehen ihrer Kirche distanziert und sehr kritisch gegenüber.
Gläubige, die sich zwar als Christen fühlen, aber der katholischen Kirche selbst keine Bedeutung mehr beimessen. Das sind 34% der befragten Katholiken. Darunter sind viele, die aus der Kirche austreten wollen, vor allem Jüngere. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen denkt über einen Kirchenaustritt nach. Insgesamt haben sich nahezu 40% der Katholiken mit einem Austritt befasst.
Auch gut 30 Jahre nach dem Fall der Mauer haben Menschen in Ost- und Westdeutschland noch unterschiedliche politische Einstellungen. In den neuen Ländern herrsche eine durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung gegenüber der Politik, heißt es im neuen Jahresbericht zur deutschen Einheit.
Laut Jahresbericht bleibt der Osten auch bei der Wirtschaftsleistung weiter auf Abstand. Ohne Berlin erreichte das ostdeutsche Bruttoinlandsprodukt im Vorjahr knapp 78% des westdeutschen Niveaus. Zwar nehme der Abstand Jahr für Jahr ab, dennoch bleibe es bei einem signifikanten Unterschied der Wirtschaftskraft.
Deutschland ist nicht mehr Exportweltmeister im Maschinenbau. Im vergangenen Jahr lieferte erstmals China die meisten Maschinen und Anlagen. Das ergab eine Untersuchung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Der chinesische Anteil an den internationalen Verkäufen habe 15,8% betragen. Deutschland kam auf 15,5%. 2019 hatten die deutschen Maschinenbauer noch einen Vorsprung von rund 1,4 Prozentpunkten gegenüber China. 15:05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Endlich das Abitur in der Tasche, endlich frei sein und ins eigene Leben aufbrechen. Doch seinen Platz im Leben zu finden, ist heute schwieriger denn je. Allein die Fülle von Studiengängen, die einem mit dem bestandenen Abitur offenstehen, ist überwältigend.
Ich weiß gar nicht, was ich suche. Ich will mich jetzt nur umgucken und gucken, wer hier so was anbietet.
Samstagmorgen auf einer Berufsmesse für soziale Berufe. Die 19-jährige Lilly will sich schlau machen über Ausbildungsmöglichkeiten und spricht mit dem Mitarbeiter einer Hochschule für angewandte Pädagogik.
Hallo. Ich überlege jetzt, was Neues anzufangen in Richtung Erzieher oder halt was Soziales mit Kindern, mit Erwachsenen, ich weiß es alles noch gar nicht. Sie machen Hochschule und Studium interessiert mich auch. Was genau ist denn das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Die Besonderheit, duales Studium, das ist dir wahrscheinlich auch bekannt, ne? Also eine Mischung, Vermengung zwischen Theorie und Praxis, was den Vorteil hat, dass du halt zwar einen Studienabschluss hast, aber von Anfang an auch immer in der Praxis bist. Das heißt, 3 Tage pro Woche würdest du arbeiten gehen und an den anderen 2 Tagen würdest du an der Hochschule den Theorie-Input bekommen.
Hinter Lilly liegt eine schwierige Zeit. Das war im September 2017. Lilly war 17, hatte in ihrer Geburtsstadt Berlin ein gutes Abitur gemacht und brach nun voller Enthusiasmus ins Studentenleben auf.
Und ich hatte halt ungefähr seit der 8. Klasse diesen Plan, dass ich in Berlin an der FU Publizistik studieren werde.
Doch Berlin ist begehrt und die Zulassung schwierig. Deshalb bewarb sich Lilly auch an anderen Universitäten und Hochschulen, obwohl sie eigentlich nicht aus Berlin weg wollte.
Und dann habe ich die Zusage bekommen für Salzgitter, was jetzt nicht nach einer Stadt klingt, in die man unbedingt möchte, aber irgendwie hat das für mich Sinn ergeben, einfach um mal was anderes zu sehen. Und da habe ich mich dann entschieden, dass ich dort Medienkommunikation studieren werde, auch in Richtung Journalismus und PR.
Lilly war sich zunächst völlig klar über ihr Studienfach. Das ist heute unter Abiturienten keinesfalls selbstverständlich. Die meisten Abiturienten sind unsicher, wie es weitergehen soll und brauchen Zeit, um eine Wahl zu treffen.
Laut einer repräsentativen Umfrage des Trendens-Instituts wollten 2017 nur knapp 44% aller Abiturienten direkt ein Studium beginnen. 56% entschieden sich für ein Jahr Pause nach dem Abitur, das die meisten im Ausland verbringen wollten. 10% der Befragten planten ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr.
Der Sprung direkt von der Schule an die Uni gestaltete sich für Lilly schwieriger, als sie erwartet hatte.
Ich war schon überwältigt, als ich mit der Uni angefangen habe, weil da kamen ganz viele neue Eindrücke und viele Menschen, die ein Stück älter waren als ich. Also ich war wirklich die Allerjüngste mit 17. Und ich weiß nicht, ich war einfach, wie soll ich das denn beschreiben? Ich hatte Lust drauf, die Uni anzufangen, aber ich wusste nicht, was auf mich zukommt, weil die Uni erklärt einem jetzt nicht jeden Schritt. Am Anfang, da hat man die Älteren immer gefragt, wie funktioniert das und was mache ich jetzt? Und irgendwann ist es mir dann doch schon aufgefallen, dass man nicht so faul sein kann, wie ich das gerne hätte, oder dass man schon deutlich mehr machen muss, um die richtig guten Ergebnisse zu erzielen.
Hinzu kamen viele Fragen und Zweifel. Ob sie wirklich geeignet sei für ein Studium, ob ihre Schwierigkeiten, sich auf die Vorlesungen vorzubereiten, an ihrem eigenen Unvermögen lägen oder ob sie die falsche Studienwahl getroffen habe.
Ich habe ganz eindeutig gedacht, dass ich versagt habe.
Im dritten Semester begreift Lilly, so geht es nicht weiter. Unterstützt von ihrer Mutter beschließt sie, ihr Studium in Salzgitter abzubrechen und zurück nach Berlin zu ziehen, zunächst in ihr altes Kinderzimmer. Nach einer Phase des Rückzugs trifft Lilly sich im Café mit Mathis, einem alten Schulfreund.
Mathis, was machst du denn jetzt so?
Also ich arbeite jetzt gerade Teilzeit und bereite mich privat noch ein bisschen auf das Studium vor, was ich dann im Wintersemester anfangen will. Technischen Umweltschutz. Und wie sieht's bei dir aus?
Ich habe ungefähr seit der 8. Klasse ja diesen Traum gehabt, ich werde Journalistin und möchte die Tagesschau moderieren. Und dachte mir, okay, dann werde ich halt nach dem Abitur sowas wie Journalistik oder Publizistik studieren und mich dann da hocharbeiten.
Hast du mehr das Endziel im Auge gehabt oder hast du an dem Studium gesehen, das hat mir gefallen,
ja,
früher schon?
Also ich dachte halt, dieses Studium passt richtig perfekt auf dieses Ziel. Und an sich, wenn das das Richtige für mich gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein guter Start gewesen, gutes Studium. Aber weil es sich ja jetzt herausgestellt hat, dass ich dieses ganze Themengebiet wahrscheinlich doch nicht so interessant finde, dass ich es als Job machen möchte, ist es jetzt halt einfach nicht das Richtige. Und deswegen bin ich da halt auch nicht richtig rangegangen und habe die Motivation dann einfach verloren.
Lillys Schulfreund Mathis hatte anders als sie nach dem Abi erstmal gar keinen Plan. Weil ihm nichts Besseres einfiel und um nicht zu Hause rumzuhängen, entschied er sich für ein freiwilliges ökologisches Jahr in einem gewässerökologischen Institut.
Hat dir dieses eine Jahr richtig was gebracht oder war das nur so ein bisschen Zeit zu überbrücken?
Am Anfang war es für mich einfach bloß Zeit zum Überbrücken. Aber in dem Jahr habe ich dann festgestellt, welche Bereiche mir eben liegen. Und ich bin auch durch verschiedene Abteilungen durch. Habe mich dann um Fische direkt gekümmert, habe irgendwie wissenschaftlich was gemacht und sonst was. Ja, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich technischen Umweltschutz studieren möchte.
Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich jetzt ein Praktikum machen werde in einem Wohnheim für Behinderte, weil ich habe vor, mit Menschen arbeiten zu wollen und gerne auch mit beeinträchtigten Menschen, die Hilfe im Alltag brauchen. Und das fand ich halt sehr interessant. Das werde ich jetzt für 2 Monate machen und dann geht's weiter. Dann werde ich Bewerbungen schreiben und gucken, wer mich annimmt.
Obwohl die Monate vergehen und die Bewerbungsfristen für Fachschulen oder Universitäten näher rücken, möchte Lilly sich ihre Entscheidung möglichst lange offen lassen. Zu groß ist die Befürchtung, wieder eine falsche Wahl zu treffen.
Also Sozialpädagogik und Management habe ich mich jetzt schon für beworben, weil ich das so super fand. Ich muss halt gucken, da ist überall Mathe mit drin, aber da habe ich mir das zugetraut. Da ist deutlich mehr Sozialpädagogik im Spiel. Das ist dual, das heißt, das ist an so einer Hochschule, die viel duale Studiengänge macht. Das kann ich sogar in Berlin machen.
Das Praktikum im Wohnheim für Menschen mit Behinderungen war für Lilly die Initialzündung, nun wirklich in den sozialen Bereich zu gehen.
ich weiß jetzt, wie es ein bisschen läuft, zumindest in dem Bereich. Und ich weiß auch, dass ich es kann. Ich hatte jetzt nicht so unbedingt Angst vor der Praktikumsstelle oder so, aber ich hatte schon Respekt davor, wie das wird, so viel zu arbeiten, weil ich das, wie gesagt, noch nie gemacht habe. Aber jetzt weiß ich, dass ich es kann und das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Wir sind ja da, die Bewohner, die Klienten zu unterstützen in ihrem alltäglichen Leben, wo sie Unterstützung brauchen. Das hat mich echt gecatcht, das finde ich super interessant.
Auch Lillys grundsätzliche Haltung zu Studium und Beruf hat sich geändert, erzählt sie Mathis.
Ich versuche jetzt nicht so weit in die Zukunft zu gucken, weil das macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir gesagt, ich werde mich jetzt nicht für die nächsten 10 bis 40 Jahre verpflichten. Ich werde jetzt gucken, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren passiert. Selbst wenn es nicht das ist, was ich später machen möchte. Ich mache irgendwas jetzt für die nächsten 3 Jahre, dann habe ich irgendwas und dann gucke ich weiter.
Das hört sich gut an.
Abitur und dann. Von Ina Jackson und Christine Kretschmer. Eine Produktion der Autorinnen aus dem Jahre 2019.